Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Am Wochenende hat die Motorrad-WM in Barcelona Halt gemacht. Der Grand Prix von Katalonien war Zielort. Und es gab wieder drei sehr, sehr spannende Rennen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Hallo Andreas und Servus an alle Zuhörer.
Gerald, der MotoGP von Barcelona ist von Andrea Dovizioso gewonnen worden. Und man muss es sagen, am Ende stehen zwar nur 3,5 Sekunden Vorsprung dort auf dem Scoreboard bzw. auf dem Leaderboard, aber Andrea Dovizioso hat das Rennen schon sehr, sehr überlegen gewonnen, oder?
Ja, es war eine super souveräne Vorstellung von Andrea. Er hat die komplette Erfahrung ausgenutzt, die er in seiner Karriere jetzt schon gesammelt hat und natürlich auch mit der Ducati, die er jetzt seit vielen Jahren kennt. Und er konnte die Situationen einfach perfekt einschätzen, hat perfekt die Reifen am Leben erhalten und geschont. Und er ist auch taktisch einfach so ein extrem perfektes Rennen gefahren, weil er ist am Anfang lange hinter Dani Pedrosa hergefahren. Und der Unterschied zwischen der Ducati und der Honda ist, dass die Honda den Vorderreifen stärker belastet, als bei der Ducati der Fall ist. Das heißt, der Dovizioso wusste einfach die ganze Zeit, ich fahre da einfach mit und der vorne fährt mir nicht weg und der belastet seinen Reifen viel stärker. Das heißt, in der Schlussphase kann ich dann ein Überholmanöver setzen, weil ich auf der Bremse noch mehr Grip und mehr Stabilität vom Reifen habe. Und das hat er einfach ausgenutzt und dann perfekt durchgezogen. Kann man nur den Hut vor seiner Leistung ziehen.
Ja. Auf Eurosport, Ralf Waldmann ist ja der Experte bei Eurosport, der hat so nach so 10 Runden hat er gesagt, Dovizioso spielt im Moment mit der Konkurrenz. Der fährt einfach nur hinten dran, ist deutlich schneller als seine Kollegen und wartet jetzt nur noch auf den richtigen Moment. Ist das auch dein Eindruck gewesen dann gestern?
Also in der Anfangsphase habe ich mir gedacht, es geht zwischen Pedrosa und Dovizioso, weil Pedrosa in der Regel auch die Reifen besser schont als zum Beispiel der Marc Marquez. Und beides sind so extrem routiniert. Ich meine, Dani Pedrosa fuhr jetzt das 266. Rennen, glaube ich, insgesamt und ist damit der Spanier, der überhaupt die meisten Grand Prix in der Geschichte der Weltmeisterschaft absolviert hat. Also der hat Erfahrung, der kennt sich aus, genauso wie Dovizioso. Und mir war das am Anfang noch nicht klar, dass jetzt hier der Dovizioso die Oberhand gewinnen würde. Ich habe auch damit gerechnet, dass vielleicht Pedrosa dann in der Schlussphase noch ein bisschen wegziehen kann und die anderen abschüttelt. Das ist dann eben nicht gekommen. Und das Routiniers hat sich da durchgesetzt diesmal.
Es war gestern sehr, sehr heiß in Barcelona. 33 Grad in der Luft, 54 Grad hatte die Strecke. Was hatte das dann für eine Auswirkung auf die Reifenauswahl dann auch bei den Fahrern? Du hast eben gesagt, Ducati, Honda, die haben, die beanspruchen verschieden dann ja auch die Reifen.
Ja, genau. Also die Hitze und dieser alte Asphalt, der auch viele Bodenwellen hat, der wenig Grip bietet, war einfach das entscheidende Kriterium. Und wir haben gesehen, bei manchen Herstellern haben die Reifen gepasst. Und wir haben auch bei den letzten Rennen gesehen, wenn beim Hersteller die Reifen passen und die Bedingungen, Strecke, Temperaturen und so weiter passen, ist der einfach stark. Und das wechselt in dieser Saison einfach extrem hin und her, weil Honda hatte schon 2 ganz katastrophale Rennen. Jetzt hat Yamaha zum 2. Mal erwischt. In Assen kann die ganze Geschichte schon wieder anders aussehen. Also die Reifen, man hört von den Fahrern, dass die Reifen ein extrem schmales Arbeitsfenster in diesem Jahr haben. Und wenn du es triffst, bist du super dabei, was teilweise auch Glück ist, ja, wie auch immer sich die Außentemperatur oder Streckentemperatur verhält. Und wenn du aus diesem Fenster draußen bist und nicht reinkommst, dann bist du verloren. Und das ist ein entscheidendes Kriterium in diesem Jahr. Man muss auch auf der anderen Seite sagen, die Rundenzeiten waren jetzt nicht extrem schnell. Also das Rennen war wirklich langsam im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel. Und man hat jetzt nicht gesehen die absolute Pace, von was man rein theoretisch gehen könnte. Das heißt, zu sagen, dass jetzt die Ducati das allerschnellste Motorrad ist, wäre der falsche Rückschluss. Aber eben hier in dem Gesamtpaket von Reifen, Strecke, Erfahrung von Dovizioso hat es einfach perfekt gepasst diesmal.
Ja. Du hast es auch gerade gesagt, der alte Asphalt dieser Strecke, was hat der für Auswirkungen dann auf die Reifen? Ich meine, es sind ja verschiedene Fahrer dann auch mit verschiedenen Reifenhärten dann gefahren an diesem Wochenende beziehungsweise gestern. Wie viel Prozent vom Einfluss auf die Reifenwahl hat dann auch noch der Asphalt? Es war ja auch eine wellige Strecke in Barcelona.
Ja, es ist natürlich Dadurch, dass wenn du extrem herumrutscht, hast du vor allem beim Hinterrad ein extrem durchdrehendes Hinterrad. Ja, du musst dir vorstellen, du liegst in der Kurve und du willst beschleunigen, du reißt das Gas auf, aber die Reifen grippen nicht und drehen sich durch. Und das ist natürlich für den Verschleiß extrem. Und vor allem bei der Power, die diese Motorräder haben. Ich meine, es gibt auf der Welt jetzt keine vergleichbaren Prototypen, die so eine Leistungsentfaltung haben. Und es gibt auch keine besseren Reifen mehr. Also das ist absolutes Maximum, was hier an Ingenieursleistung auf der einen Seite von den Teams, von den Ingenieuren, auf der anderen Seite natürlich auch von den Reifeningenieuren gemacht wird. Das Schwierige ist auch, sind noch die Bodenwellen. Weil wenn du mit dem Reifen einfach immer wieder ganz leicht abhebst, dann fängt auch das Hinterrad noch stärker an zum Durchdrehen und die Traktionskontrolle ist dann nur am Regeln. Und das ist das Problem, das vor allem Yamaha und vor allem Vinales hatten.
Ja, über Vinales sprechen wir gleich noch. Marc Marquez und Dani Pedrosa haben die beiden anderen Plätze auf dem Treppchen dann eingenommen. Marc Marquez ist Zweiter geworden, Dani Pedrosa Dritter. Die haben nur noch verwaltet, als sie von Dovizioso überholt worden sind und der dann wirklich dann weggefahren ist. Es war so unglaublich, glaube ich, 4 oder 5 Runden vor Schluss. Marquez und Pedrosa haben lieber den Spatz in der Hand genommen als die Taube auf dem Dach.
Ja, bei Pedrosa ist ihm die Pace eingebrochen. Er konnte nicht mehr schneller fahren.
Ja.
Der musste dann wirklich nur noch ins Ziel kommen. Marquez war ein Ticken schneller noch als Pedrosa. Aber er hat hier den Kopf eingeschalten, muss man ganz klar sagen. Weil er hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde Zweiter oder ich versuche Dovizioso zu jagen und werde höchstwahrscheinlich stürzen. Er ist im Training 5-mal gestürzt insgesamt. Alleine 2-mal im 15-minütigen Qualifying am Samstag. Und hier war ganz klar, auch dadurch, dass die Yamaha-Fahrer weit hinten sind, die 20 Punkte für die WM brauchte. Weil wenn er jetzt in diesem Rennen auch noch ausgefallen wäre, dann wären seine WM-Chancen wirklich schon kritisch gewesen.
Du hast ihn gerade eben schon angesprochen. Maverick Vinales ist Zehnter geworden, Valentino Rossi nur Achter. Vinales hat, so habt ihr auf motorsporttotal.com geschrieben, Vinales hat sich gefühlt wie auf einem Moto2-Motorrad. Was war da gestern mit Yamaha los?
Also wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, die Reifen, das hat alles nicht zusammengepasst. Wir haben schon in Jerez gesehen, wo es auch extrem heiß war und auch wenig Grip bietet, die Strecke. Es hat auch Yamaha extreme Probleme gehabt mit Motorrad, mit dem Reifenverschleiß. Und sie haben eigentlich nie ein Setup gefunden, um das halbwegs wieder hinzubekommen. Mein 8. und 10. Platz ist gerade mal Schadensbegrenzung. So paradox das auch klingt, der Valentino Rossi hat sogar Punkte gut gemacht auf Maverick Vinales, der noch ganz knapp die WM-Führung vor Dovizioso verteidigt hat. Rossi hat hier jetzt sicher viel mit seiner Erfahrung gut gemacht und war etwas besser aufgestellt als Vinales, aber ich meine, Rossi ist jetzt auch nur 4 Sekunden vor Vinales ins Ziel gekommen. Maverick, der hat gesagt, er versteht einfach überhaupt nicht, warum hier nichts geht. Sie haben verschiedenste Setups ausprobiert, das Team versteht es nicht. Er hat keinen Grip, er fährt raus auf die Strecke, die erste Runde ist okay, die Aufwärmrunde. Und wenn er dann versucht, Gas zu geben und eine schnelle Runde zu fahren, passen die Daten nicht mehr. Es dreht durch, er hat keinen Grip, er hat keinen Vorwärtstrieb. Und egal, welche Reifen sie verwendet haben, das hat hier einfach überhaupt nicht gepasst. Es ist jetzt am Montag noch ein Testtag, wo Yamaha neue Chassis ausprobiert. Weil sie müssen sich natürlich um die Problematik bei Hitzerennen kümmern, weil es werden jetzt noch im Sommer noch einige heiße Rennen kommen. Und werden wir sehen, ob Yamaha hier etwas findet. Sie werden nachher noch Mitte der Woche in Aragon einen Privattest absolvieren auf einer anderen Strecke, wo wir im Herbst dann fahren. Dort wird es auch wahrscheinlich sehr heiß sein, natürlich jetzt in Spanien. Und darauf liegt jetzt ganz klar der Fokus bei Yamaha, hier Lösungen zu finden, dass das in der Zukunft besser ist bei heißen Rennen.
Aber es muss ja ein unglaublich unangenehmes Gefühl sein, wenn du auf dem Motorrad sitzt und merkst, sobald ich es in irgendeiner Weise ein bisschen schneller versuche, fängt mein Rad an zu schwimmen oder mein Motorrad an zu schwimmen.
Ja, genau. Vor allem, du bist dann noch, wenn dann der Vorderreifen auch Graining hat und was bei Yamaha auch der Fall war, dann hast du auch dauernd die Gefahr, dass du stürzt. Ja? Also du könntest fast in jeder Kurve stürzen. Und von einem Motorrad zu stürzen, ist halt natürlich nicht lustig. Ja, ganz klar. Und das ist natürlich auch eine mentale Geschichte. Ja? Das hat Vinales wirklich gesagt, er war wirklich komplett verloren und ratlos. Und jetzt ist wirklich sein Team gefragt, um ihn hier wieder aufzurichten, dass er nicht hier sich in mentale Schwierigkeiten bringt und sich immer nur fragt, warum hat das nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt. Weil wenn du jetzt nimmst, Anfang der Saison in Katar, Argentinien, Vinales ist gefahren, perfekt, ja, wir haben gedacht, er gewinnt die alle Rennen. Und er sagt, jetzt hat er noch mehr geben müssen und fährt relativ ähnlich, musste aber noch mehr geben, war ständig in Sturzgefahr, es war Katastrophe und er versteht nicht warum. Ja, weil du eben auf der einen Seite, du fährst, du hast dasselbe Motorrad, das funktioniert, dann einmal fährst du allen um die Ohren und dann bist du, nachher musst du schauen, dass du in die Top 10 kommst. Ja, also das ist schon ziemlich crazy, ja.
Ja. Ein wirklich tolles Rennen ist Jonas Folger gefahren. Der ist auf Platz 6 am Ende eingefahren, aber er lag lange Zeit auf Platz 4 und dann hatte man das Gefühl, dass die Reifen ihm überhaupt keinen Gefallen mehr getan haben. Jorge Lorenzo ist sehr, sehr einfach an ihm vorbeigefahren noch und auch Johann Zarco hat ihn am Ende geschluckt, was ihn, glaube ich, so ein bisschen gewurmt hat. Er ist nur mit 83.000stel Rückstand auf Zarco dann ins Ziel eingefahren, aber dass er ihn noch in der vorletzten Runde da ziehen lassen musste, das wird ihm sicherlich nicht so richtig gefallen haben.
Das hat ihm sicher nicht gefallen, ja. Vor allem, wenn es noch in der letzten Runde von deinem Teamkollegen kassiert wirst, dann ist das nie gut. Vor allem, weil Zarco das ganze Rennen über relativ weit hinten war im Vergleich zu Folger. Aber trotzdem muss man sagen, starke Leistung. Er hat einen wirklichen Schritt nach vorne gemacht an diesem Wochenende. Das hat schon in den Trainings begonnen, wo sie viel besser gearbeitet haben, eine viel bessere Sitzposition. Sie haben einen klaren Plan verfolgt, der ist in den Training schon mit den Medium-Reifen gefahren, hat sich darauf eingestellt und so. Damit war klar, dass seine Rundenzeiten auch konkurrenzfähig sein werden. Und diesmal hat er auch die Anfangsphase super hinbekommen, ist direkt dann gleich in die Spitzengruppe nach vorgekommen, ist mitgefahren. Absolut Hut ab, also super Leistung. Dass er am Ende dann noch etwas eingebrochen ist, das ist jetzt Erfahrungssache. Das würde ich jetzt nicht zu überbewerten. Ja, das musst du lernen, das musst du in der Praxis lernen, im Rennen. Er hat gesagt, er hat mit dem Mapping der Traktionskontrolle herumgespielt, wo der Grip nachgelassen hat, wusste aber jetzt nicht genau, ob das der richtige Zeitpunkt ist oder er es doch später machen sollte. Und er hat es nicht ganz hinbekommen. Das ist einfach eine taktische Sache, eine Erfahrung, die zum Beispiel ein Andrea Dovizioso einfach perfekt beherrscht.
Also Jonas Folger ist auf Platz 6 eingefahren, Johann Zarco vor ihm, Valentino Rossi mit dem 8. Platz noch 2 Plätze vor Maverick Vinales. In der Gesamtwertung führt Maverick Vinales mit seinen 6 Punkten dann nur noch knapp vor Andrea Dovizioso. Marc Marquez ist auf dem 3. Platz. Dovizioso und Marquez haben beide sehr, sehr viele Punkte aufgeholt. Glaubst du, dass Dovizioso schon beim nächsten Rennen dann eventuell die Führung übernehmen wird können?
Assen ist immer ein spezielles Rennen, wo auch das Wetter immer wieder verrückt spielt. Kann alles passieren. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt keinen direkten WM-Favoriten haben. Es kann jeder von den Top 5 bis Rossi, der jetzt momentan eben auf Platz 5 zurückgefallen ist, Weltmeister werden in diesem Jahr. Was extrem wichtig ist, du musst einfach immer Punkte mitnehmen. Auch wenn du nur einen schlechten Tag hast und du bist Vierter, du musst diese Punkte mitnehmen, weil die zahlen sich am Ende aus. Und was wir eben jetzt in den bisherigen Rennen gesehen haben, dass eben die Reifen das Geschehen einfach diktieren. Ja? Wenn du an einem Wochenende mit dem Reifen nicht zurechtkommst oder nicht ins Fenster kommst, dann hast du keine Chance zu gewinnen, musst eben dann schauen, dass du eben in den Top 5 bist und die Punkte mitnimmst. Ja? Und eben wenn dann alles für dich läuft und alles passt für deinen Hersteller, dann musst du halt schauen, dass du wirklich um den Sieg kämpfst und gewinnst. Ja? Also es wird noch eine sehr spannende und ausgeglichene Saison werden.
Über Marc Marquez hatten wir eben schon gesprochen. In der Moto2 hat sein Bruder Alex Marquez das Rennen gewonnen. Und das war eine Start-Ziel-Angelegenheit. Marquez hat allen wirklich den Schneid abgekauft und hat das Rennen am Ende überlegen vor Mattia Pasini und Tom Lüthi gewonnen. Das war eine eindrucksvolle Vorstellung von Marquez.
Absolut. Er hat das dominiert. Im Training hat man schon gesehen, dass er mit Abstand die beste Pace fahren kann. Es ist dann nur noch die Frage gewesen, kann er es im Rennen umsetzen? Und er hat das einfach super durchgezogen. Das ist absolut verdient, dominierend gewonnen. Auf der anderen Seite, du musst auch bedenken, er fährt da vorne weg. Er hatte schon nach der ersten Runde über eine Sekunde Vorsprung. Es ist extrem heiß, die Tribünen sind voll, du hast deine Fanclubs da. Du musst jetzt dann 23 Runden fahren, fehlerfrei, und das zu Ende bringen. Also einfach ist das nicht so, wie es manchmal aussieht, hier ganz vorne alleine das Tempo zu halten. Aber wie gesagt, im Vorjahr zum Beispiel hatten wir oft die Situation gehabt, dass Alex Marquez gut unterwegs war und dann blöde Fehler gemacht hat, gestürzt ist. Und er hat hier definitiv über den Winter einen Fortschritt gemacht. Und er ist jetzt wirklich auch dabei vorne im WM-Rennen. Er hat Jerez gewonnen, er hat jetzt gewonnen, seine Heimrennen. Also das gibt ja auch eine Portion Motivationsschub, auf jeden Fall.
Aber kann es sein, dass man die Konzentration dann eher verliert, wenn einem nicht der Gegner komplett im Nacken sitzt, sondern man so ein ganz kleines bisschen alleine auch sein Rennen fährt?
Es ist beides schwierig. Also wenn du vorne bist und du hast die ganze Zeit jemanden direkt hinter dir fahren, der aber nicht überholt, sondern immer nur hinter dir ist und du willst ihn abschütteln, ist es auch extrem schwer. Aber das hält die Konzentration halt die ganze Zeit hoch. Wenn du alleine fährst und du hast 4,5 Sekunden Vorsprung, 4,7, dann hast du 3,8 Sekunden, dann sagst du, ja, okay, ich habe eh noch einen Puls. Und dann kleine Unaufmerksamkeiten und du liegst schon am Boden und fliegst ins Kiesbett. Also das ist schon mental schwierig, hier wirklich die Konzentration hochzuhalten und das so durchzuziehen.
Mhm. Über zwei Namen würde ich noch gerne sprechen hier bei der Moto2. Mattia Pasini hat den zweiten Platz geholt. Der hat jetzt die letzten Wochen wirklich sehr, sehr viele Punkte gesammelt, nachdem er in den ersten drei Rennen ohne Punkte geblieben ist. Jetzt 13, 11, 25 und 20 Punkte gemacht. In Mugello hatte er gewonnen. Hier hat er den zweiten Platz geholt. Wirklich inzwischen eine Aufholjagd durch das Feld im WM-Stand. Und Franco Morbidelli nur auf Platz 6. Was war da los?
Ja, Morbidelli konnte die Pace einfach nicht gehen. Für ihn war dann einfach klar, er muss das Rennen zu Ende fahren und Punkte mitnehmen. Das hat er auch gemacht, ja. Hätte vielleicht schauen müssen, dass er am Ende dann noch vielleicht Oliveira Baldassare oder so kriegt, aber war nicht möglich. Ja, wenn es nicht geht, dann musst du Punkte mitnehmen. Ja, was ist genau das Gleiche, was wir vorher in der MotoGP gesagt haben. Und Mattia Pasini, ja, der hat ein totales Revival. Ja, das ist schon beeindruckend, wie der unter Anführungszeichen Oldie der Klasse hier wirklich vorne mitgeigt, super Überholmanöver zeigt und dann echt stark unterwegs ist. Und ich denke mir, das ist genau das, was wir auch letzte Woche nach seinem Sieg in Mugello gesagt haben. Dieser Sieg hat ihm so viel Motivation und so viel Aufschwung gegeben. Ja, wenn du nach acht Jahren das erste Mal wieder gewinnst, ja, dann bist du auf einer anderen Wolke, ja, weil du weißt, hey, es geht, ich kann's noch. Und das Selbstvertrauen, das haben wir jetzt in dem Barcelona-Wochenende auch schon in den Trainings gesehen. Das ist einfach, naja, ist wieder da, ist cool.
Die Moto3 wurde von Juan Mir gewonnen, der auch in der WM-Führung führt oder WM-Wertung führt. Der hat vor Romano Fenati und Jorge Martin gewonnen. Und ein Überholmanöver in der letzten Runde hat ihm den Sieg gebracht.
Ja, das Moto3-Rennen war wie immer eine riesige Schlacht, super spannend, viele Überholmanöver, Zweikämpfe. Es war komplett offen bis zum Schluss und es hat schon danach ausgesehen in der letzten Runde, dass der Jorge Martin seinen ersten Grand Prix-Sieg feiern könnte. Aber dann hat einfach der Joan Mir wie ein alter Fuchs ja super starke Überholmanöver im letzten Streckenabschnitt gezeigt und gewonnen. Fenati dann ist auch noch durchgeschlüpft, den konnte Mir in Schach halten. Absolut, ja, also wir haben Anfang des Jahres bei den ersten zwei Rennen gesagt, wo er auch schon einfach super souveräne Leistungen gezeigt, dass der wirklich das Potenzial hat, ein ganz großer zu werden, weil was zum Beispiel ein Maverick Vinales oder ein Marc Marquez in der 125 bzw. Moto3-Klasse gezeigt haben, erinnert sehr stark an das, was Juan Mir jetzt zurzeit zeigt. Und die Zukunft steht jetzt auch schon fest. Es wurde ihm bekannt gegeben, sogar während des Moto3-Rennens, dass Juan Mir im nächsten Jahr für Mark VDS in der Moto2 an den Start gehen wird. Und damit sitzt er nächstes Jahr im absolut besten Team in der mittleren Klasse. Ja. Und da ist natürlich die Chance groß, dass er auch in Zukunft dann in der Moto2 um Siege und den WM-Titel kämpft. Ja. Und das Interessante daran ist, er hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und soweit man hört, sollen die ersten beiden Jahre fix für Moto2 eingeplant sein und sollte erfolgreich sein, könnte eventuell das dritte Jahr dann schon Richtung MotoGP gehen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein junger Mann auf dem Vormarsch.
Da hat auf jeden Fall jemand sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren schon verteilt, oder?
Ja, definitiv. Aber wenn du jetzt auf der Strecke so eine Leistung bringst und das jetzt auf verschiedensten Rennstrecken, dann ist das einfach cool. Dann ist das großartig und das zeigt, dass du ein fahrisches Talent hast, vielseitig bist, stark im Zweikampf bist, stark im Kopf bist, ja, dann passt die Einstellung zum Rennsport. Also das sind genau die Youngster, die das Potenzial haben, dann in einigen Jahren in der MotoGP auch vorne zu sein.
Dieses Mal waren nur in Anführungsstrichen 11 Fahrer innerhalb von 2 Sekunden. Wir hatten in Mugello dieses absolut wahnsinnige Rennen, wo ich glaube 21 Motorräder innerhalb von 3 oder 4 Sekunden waren. Hier war dann der 12. McPhee, war dann schon 5,5 Sekunden zurück. Philipp Oettl ist auf Platz 13 eingefahren, sein zweites Rennen nach seiner Verletzung. Wie bewertest du seine Fahrt? 3 Punkte immerhin.
Naja, er hat am Start einen Fehler gemacht, hat zu stark reingebremst, musste aufmachen und ist dann ganz weit nach hinten gefahren. Aber ich glaube, irgendwo weit hinter den Top 20, ich glaube, irgendwo auf Platz 29 oder so. Er hat dann eine starke Aufholjagd gezeigt. Er ist die gleichen Rundenzeiten wie die Spitzengruppe gefahren. Nur, du wirst dann halt 13. Ja. Und ich meine, wir haben vorhin über die Qualitäten bei Juan Mir geredet, was du halt brauchst, um wirklich ganz nach vorne zu kommen und im Sport wirklich was zu erreichen. Und das ist beim Philipp Oettl, muss man ganz ehrlich sagen, nicht ganz so erkennbar.
Ja, Philipp Oettl auf Platz 13 hier gefahren. John Mir gewinnt dann das Moto3-Rennen. Du hast es vorhin schon angedeutet, in Assen geht es jetzt in 14 Tagen weiter. Was dürfen wir da erwarten?
Definitiv wieder 3 spannende Rennen. Wie gesagt, das Wetter kann in Assen immer etwas verrückt spielen. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es dort regnen wird.
Ähnlich wie in Spa-Francorchamps für die Formel-1-Fahrer?
Ungefähr, ja. Also wer dort gewinnen wird, keine Ahnung, kann ich dir nicht vorhersagen. Es wird sicher eben viel an den Reifen liegen, wie die dann dort zum jeweiligen Hersteller passen. Eben wie das Wetter ist, wird es warm, wird es kalt, regnet es, haben wir Mischwetter, alles offen. Es werden sicher wieder die Tribünen komplett voll sein und es lohnt sich für jeden Sportfan und MotoGP-Fan wieder einzuschalten und das Wochenende zu verfolgen.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und werden das dann hier auch in der Sportshow auf meinsportradio.de für euch dann wiederbringen mit Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, der dieses Wochenende zusammengefasst hat. Danke, Gerald.
Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.